Ich habe einfach erlebt, wie kompetent sich die Kinder in diesen Strukturen im Kindergarten bewegen und wie anschließend alles anders wird. Und eigentlich geht es um den Ausstieg aus dem frontalen Setting, alleine durch die Umgestaltung des Schulraumes.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Aber warum ist ihnen das so wichtig? Wie gehen sie mit Problemen um? Und welche Lösungen fallen ihnen ein? Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen. Er gestaltet Schule und Unterricht seit vielen Jahren mit.
Farben, Möbel, Lichter, all das hat einen großen Einfluss darauf, wie wir denken, wie wir arbeiten und sogar wie schnell wir wieder gesund werden. Es gibt da ein sehr spannendes Beispiel aus dem Uniklinikum in Wuppertal. Dort wurden Wände neu gestrichen und die Beleuchtung angepasst. Das Ergebnis, die Patientinnen und Patienten fühlen sich deutlich wohler und der Einsatz von Psychopharmaka konnte reduziert werden. Ein Team vom Fraunhofer-Institut hat außerdem herausgefunden, wenn das Licht zu grell ist, dann fällt kreatives Arbeiten schwer. Und normale oder eher niedrige Decken fördern unsere Konzentration und helfen dabei, strukturiert zu arbeiten. Die Gestaltung von Räumen spielt also eine große Rolle, wenn es um Gesundheit, Kreativität und auch Konzentration geht. Das gilt genauso fürs Klassenzimmer. Reto Döhne war bis zu seiner Pensionierung Vizedirektor der Stadtschule Chur und hat das sogenannte Chur-Modell entwickelt. Welchen Einfluss dieses Modell auf den Lernerfolg und die Konzentration von Schülerinnen und Schülern hat, das schauen wir uns heute in der Folge einmal genauer an. Lieber Reto, herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl uns mal, wo nimmst du denn gerade diese Podcast-Folge auf und fühlst du dich wohl in dem Raum, in dem du gerade bist?
Ja, ich mache das von Chur aus in der Schweiz, Hauptort vom Kanton Graubünden. Ich sitze da in meinem Büro, habe sehr schönen Ausblick auf die Berge, die oben schon verschneit sind.
Durch deine Arbeit als Primarlehrer, also in Deutschland würde man sagen Grundschullehrer und auch Experte für Unterrichtsentwicklung, hast du schon viele Klassenzimmer von innen gesehen. Wie sieht denn ein typisches Klassenzimmer heutzutage aus?
Ich denke, es ist immer noch frontal gestuhlt, ist die eine Möglichkeit, oder man findet ein U, die Tische angeordnet in einem U. Das wären so die klassischen Formen, die ich immer wieder antreffe. Und dann zwischendurch immer wieder ein Schulzimmer nach dem Chur-Modell, das sich dann von diesen zwei Formen abhebt.
Jetzt sind wir mittendrin im Thema. Du hast im Vorgespräch ganz kurz erzählt, ihr seid eigentlich mehr zufällig auf dieses Chur-Modell gekommen. Wie sieht denn ein Klassenzimmer aus, das nach dem Chur-Modell gestaltet ist? Und kannst du uns ein bisschen beschreiben, was dieses Modell ausmacht?
Grundsätzlich sind die Schülertische nicht mehr zur Wandtafel ausgerichtet. Das ist einmal ein Merkmal. Man könnte sich das so vorstellen in der Art eines Großraumbüros. Also es gibt sicher einen Inputkreis, wo man die Schüler dann zusammennimmt, um für die Phasen der Instruktion und der Anleitungen und der Reflexion. Und dann gibt es Lernorte in diesem Schulzimmer mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aber auch unterschiedlichen Qualitäten. Lernorte, die zum Beispiel zu einer Wand ausgerichtet sind für Kinder, die sich schützen wollen vor zu viel Ablenkung. Oder Orte, wo man auch zusammenarbeiten kann. Und es hat weniger Schülertische in diesem Raum als Schülerinnen und Schüler. Das heißt, es gibt auch alternative Arbeitsorte. Und wir suchen auch Arbeitsorte außerhalb des Schulzimmers, wenn dies möglich ist. Und dass Kinder diese Arbeitsorte dann auch nutzen können, hat eine Lehrerin so entwickelt, mit einer Green Card ausgestattet wird. Und solange du eine Green Card hast, darfst du auch draußen arbeiten, weil die Lehrerin dann davon ausgeht, dass dort auch gearbeitet wird. Und wenn man die Green Card verliert, müsste man im Schulzimmer bleiben. Und dort wäre ein wichtiger Punkt, wäre noch der Beratungstisch, wo man sich auch treffen kann, wo man auch sich mit einer Gruppe dann zusammenfinden kann, um Dinge zu erklären. So müsste man sich das vorstellen.
Das heißt, du hast das Modell vor circa 15 Jahren entwickelt. Du hast schon gesagt, du wolltest diese Schnittstelle zwischen Kindergarten und Grundschule verbessern. Was hat damals aus deiner Sicht gefehlt? Also warum war diese Schnittstelle aus deiner Sicht nicht optimal und warum hast du daran geglaubt, dass du das mit der Neugestaltung des Raumes gut auflösen kannst?
Ich habe einfach erlebt, wie kompetent sich die Kinder in diesen Strukturen im Kindergarten bewegen und wie anschließend alles anders wird. Und eigentlich geht es um den Ausstieg aus dem frontalen Setting, alleine durch die Umgestaltung des Schulraumes. Und das ermöglicht dann zum Beispiel einen besseren Umgang mit Heterogenität und es ist auch mehr Partizipation der Kinder an ihrem Lernen möglich.
Jetzt ist die Bedeutung von Lernraum ja nichts ganz Neues. Man hat schon in den 60er und 70er Jahren sich mit offenen Lernräumen beschäftigt und hat da herumexperimentiert. Es gibt diesen berühmten Satz, der Raum als der dritte Pädagoge. Welche Entwicklungen hast du da in den letzten Jahren beobachten können? Hat sich da was verändert? Baut man Schulen heutzutage anders? Jetzt hat man immer die Herausforderung, dass die meisten Schulen ja schon gebaut sind und man irgendwie mit dem Raum, der zur Verfügung steht, umgehen muss, weil es nicht so einfach ist, Mauern einzureißen oder neue aufzustellen. Das heißt jetzt eigentlich die Frage in zwei Richtungen. Das eine, baut man heute Schulen anders, als man das früher gemacht hat oder immer noch sehr ähnlich? Und wenn die Schule schon mal fertig ist und man möchte am Raum etwas verändern, wo kann man da ansetzen?
Ich konnte einen Beitrag leisten an ein Architekturbuch über Schularchitektur unter dem Titel »Was immer geht«. Also es ist nicht so, dass alle das Glück haben, dass ein neues Schulhaus gebaut wird und wir einfach die bestehenden Räume nutzen, um da Veränderungen herbeizuführen. Das wäre das eine. Und es ist klar, wenn ein Schulhaus heute neu gebaut wird, dann wird es nicht mehr eine Flurschule sein. Aufgestellt mit der Erschließungsfläche, mit dem Flur und den einzelnen Räumen, sondern es hinter der Architektur steckt dann ein pädagogisches Konzept. So wie man es zum Beispiel in München sehr schön antrifft. Dort werden Schulhäuser nach dem Lernhauskonzept gebaut. In Cluster. Oder ich habe gerade kürzlich erfahren, dass ein Schulhaus in Kiel, ein neues Schulhaus gebaut wurde, auch mit der Möglichkeit des Kurmodells, also dort das Kurmodell umzusetzen. Also die Antwort wäre, wenn man ein neues Schulhaus baut, dann steckt das pädagogische Konzept, muss dann eben auch in der Architektur sichtbar werden.
Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, das Schöne an diesem Modell ist, dass es so einfach ist. Wie können sich Schulen da auf den Weg machen, die nicht das Glück haben, ein neues Schulgebäude zu haben? Was sind so erste Schritte, die man machen kann ohne große Investitionen? Und wie kommt man vom darüber nachdenken ins Tun?
Es gibt ja viele Lehrpersonen, die wollen weg von der Bühne. Sich jeden Tag vor die Klasse zu stellen, ist sehr anstrengend. Und der Weg wäre eigentlich im Umstellen des eigenen Klassenraumes. Das heißt also, die Lehrpersonen müssen über die Möglichkeit verfügen, einen eigenen Klassenraum zu haben, den sie auch umstellen können. Das ist oft schwierig, wenn dann 3, 4 Lehrpersonen im gleichen Raum dann auch wirken. Also ein eigenes Schulzimmer zu haben und diesen Raum dann umzustellen, das wäre der Start. Und wir haben den Vorteil, dass es nicht das Commitment eines ganzen Schulteams braucht, um damit starten zu können. Ich denke, so als wichtige Voraussetzung wäre, dass man die Schulleitung in seinem Rücken weiß und die dann das auch will und auch mit unterstützt. Und ich denke, das Kurmodell ist ein Türöffner für Unterrichtsentwicklung. Und es müsste auch im Interesse der Schulleitung sein, wenn es da Lehrpersonen gibt, die diesen Weg gehen wollen.
Jetzt verändert natürlich dein Modell nicht nur den Raum, sondern es geht tatsächlich ja auch um Unterrichtsentwicklung. Also es verändert ja auch den Unterricht. Ich habe ein Zitat von dir gefunden. Du hast ja vorher schon gesagt, die Lehrkraft möchte weg von der Bühne. Da hast du gesagt, die Lehrkräfte müssen erst gar nicht lange an ihrer Haltung arbeiten, sondern wenn sie beginnen, das Klassenzimmer umzustellen, dann sind sie automatisch in einer neuen Rolle, nämlich genau weg von der Bühne. Es ist also ein Neustart mit vertrauten Mitteln. Das heißt, über den Raum komme ich zur Unterrichtsentwicklung und komme als Lehrkraft in eine neue Rolle. Was ist denn die Rolle der Lehrkraft in diesem Modell?
Ich möchte jetzt nicht von Coach reden, sondern die Lehrperson wird verschiedene Rollen wahrnehmen. Übrigens sind es ja Lehrpersonen, wenn sie sich entscheiden, das Schulzimmer umzustellen, was ja eigentlich ein großer Schritt ist, sich darauf einzulassen, dann hat sich schon etwas getan in der Grundhaltung. Oft ist es so, dass es sich einfach so, wie sie es jetzt machen, nicht mehr richtig anfühlt. Und sie auf der Suche sind, was sie jetzt verändern könnten, und da kommt jemand und sagt, stelle dein Schulzimmer um. Und dann kommen die Lehrpersonen ins Handeln und dann in eine neue Rolle. Ich denke, Regisseurin oder die Regie zu führen beim Lernen wäre auch eine solche Rolle. Das heißt, es ist ganz klar Führung drin, es ist ganz klar eine Zielsetzung hin. Wir haben ja einen Lehrplan, den wir inhaltlich auch erfüllen wollen. Und von daher würde ich sagen, Regisseurin trifft es recht gut. Aber es wird auch Momente geben, wo die Lehrkraft stark führend ist. Es geht um in der Phase der Instruktion, zum Beispiel im Kreis. Dann wird es Phasen geben, wo sie mehr Lernbegleitung ist. Aber alles in allem, Regisseurin würde mir gefallen.
Wenn man mit Lehrkräften spricht, dann hört man ganz oft, dass sie 30 Kinder in der Klasse haben, darunter einige mit Förderbedarf. Wie gut ist denn das Cura-Modell ausgelegt auf heterogene Lerngruppen? Du hast vorher mal in einem Nebensatz angesprochen, dass genau da auch Unterstützung stattfinden kann.
Aber ich habe nicht davon gesprochen, von 30 Kindern in einem zu kleinen Raum. Und das wären dann schon die Rahmenbedingungen, die irgendwie im Bereich des Möglichen liegen müssen. Also vernünftige Rahmenbedingungen.
Also eine dieser Rahmenbedingungen wäre, dass der Klassenraum für die Anzahl der Kinder nicht zu klein ist, weil dann kann ich gar nicht viel mit unterschiedlichen Raumgestaltungen arbeiten.
Ich denke, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, 29 oder 30 Kinder in eine Klasse zu packen und damit eine Lehrperson zu betrauen mit der Förderung dieser Kinder und dann gleichzeitig noch einen inklusiven Unterricht auszurufen. Und das Inklusive dann nicht in Form von Ressourcen sichergestellt wird, sondern einfach vom Titel her, dass das dann einfach noch irgendwie dazukommt.
Sicher nicht zeitgemäß, aber es ist halt vielfach trotzdem die Realität leider.
Ja, klar. Und da geht es ja auch darum, es irgendwie möglich machen. Irgendwie möglich machen, meistens auf Kosten der Schülerinnen und Schüler und der Kinder. Weil den Politikerinnen, Politikern einfach die Vorstellung fehlt, was es heißt, heutzutage mit 30 Kindern sich in einem Raum aufzuhalten.
Ich habe vor einigen Folgen mit Schulleiter Thorsten Habel gesprochen. Der hat auch eine Schule, die neue Wege gegangen ist. Dort gibt es ebenfalls verschiedene Lernräume und Lernnischen, die sich Schülerinnen und Schüler auch zurückziehen können, also außerhalb auch ihres eigenen Klassenzimmers, um dort zu arbeiten. Man hört immer wieder von Schulen, die so neue Konzepte gehen und Dinge ausprobieren. Warum gibt es sowas noch nicht flächendeckend? Was hindert Schulen daran, Lernräume neu zu denken und neue Lernräume zu schaffen?
Ich denke, es sind so Überzeugungen, die da sind, die sich auch entwickeln bei Lehrkräften und die dann sich das ganz schwer vorstellen können. Denn über den Raum öffnen wir den Unterricht und geben auch Kontrolle ab. In einem Maß, so dass wir Kinder dabei nicht überfordern. Und wer bereits in einem frontalen Setting stark am Anschlag ist, da fehlt dann die Vorstellung, dass das in offener Form besser gelingen müsste. Und wir stellen tatsächlich fest, dass es gerade mit schwierigen Klassen, dass sie sehr gut auf diese Öffnung ansprechen. Denn es geht darum, zuerst die Kinder zu schützen, die arbeiten wollen und arbeiten können. Und die finden in diesem Raum auch die entsprechenden Orte. Und diese Kinder müssen geschützt werden und andere Kinder, die eher zu Störungen neigen, verlieren die Bühne. Und diese werden enger geführt. Also das Kurmodell ist sehr pragmatisch auch ausgelegt. Es ist kein ideologischer Ansatz, sondern wie können wir das so organisieren, dass wir immer auch Handlungsmöglichkeiten haben mit schwierigen Situationen umzugehen.
Jetzt, wenn man als Elternteil sein Kind in eine Schule schickt, dann hat man ja selbst ein Bild im Kopf, wie so ein Klassenraum auszusehen hat. Und dieses Bild ist meistens geprägt aus der eigenen Schulzeit. Was sagen denn eigentlich Eltern dazu, wenn die in so eine Schule kommen und irgendwie sehen, das schaut ganz anders aus und gar keine Vorstellung davon haben, wie das eigentlich funktionieren soll?
Das fragen wir immer Lehrpersonen in den Kursen. Und in der Regel sind die Eltern überrascht, wenn sie das Zimmer betreten, aber auch freudig überrascht, dass sich Schule nicht mehr so abspielt, wie sie sich das gewohnt waren und aufgrund ihrer Erfahrung mit Schule. Also wir haben sehr wenige negative Rückmeldungen von Eltern. Klar, am Anfang kann es auch zu einer Verunsicherung führen. Und wenn die Eltern aber merken, mein Kind geht gerne zur Schule jeden Tag und sie das Gefühl haben, dass es auch gut lernt in diesem Setting, dann hat man die Eltern auf seiner Seite. Und ich denke, dass es oft halt auch sehr engagierte Lehrpersonen sind, die diesen Schritt wagen und von daher auch einen guten Unterricht machen. Oft ist es auch so, dass Lehrpersonen, die einen guten Frontalunterricht gemacht haben, auch eine sehr gute Umsetzung des Kurmodells erreichen, weil sie dort eben noch mehrere Optionen und Möglichkeiten haben.
Jetzt hast du in den letzten 15 Jahren, in denen du mit diesem Modell arbeitest, auch einmal die Erfahrung gemacht, dass es nicht geklappt hat? Also gibt es Beispiele, wo man dann bewusst wieder zurück in ein klassisches Setting gegangen ist?
Also das könnte ich mir vorstellen. Also so bekannt ist es nicht, aber es gibt schon Lehrpersonen, die von dieser Idee hören und dann damit starten und vielleicht auch zu wenig Informationen haben, worauf zu achten ist und wie man das organisiert und dann von sich aus wieder zurückkehren in dieses alte Setting. Aber es ist eigentlich nicht die Regel, von der ich höre, denn ich sage, stellt das Schulzimmer um und nehmt den Unterricht so, wie er ist, in dieses Zimmer. Und es braucht dann einige Adaptionen, aber auch der herkömmliche Unterricht funktioniert dort. Und von daher werden sich Fragen ergeben und sie wird auch Lösungen finden, wie damit umzugehen ist. Also die Frage ist nicht, wie macht man das im Kurmodell, sondern was mache ich mit dieser Idee? Und deshalb ist dann halt auch die Umsetzung sehr personenbezogen. Und das Kurmodell wird es nicht geben, sondern es ist einfach diese Grundidee in diesen verschiedenen Umsetzungen, die den Lehrpersonen eben auch viel Freiraum auch zulassen, ihren Unterricht zu gestalten.
Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Es gibt so ganz selten die Blaupause, die 1:1 überall umsetzbar ist, sondern man muss die guten Dinge nehmen und dann selbst seinen Weg auch finden. Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast dieses Modell entwickelt, um den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern und diese Schnittstelle zu optimieren. Für welche Klassenstufen ist denn diese Art der Raumgestaltung des Lernens geeignet? Ist es tatsächlich nur für Grundschule oder untere Schulstufen geeignet oder eigentlich bis hin zum Abitur?
Ja, inzwischen habe ich Anfragen von Gymnasien oder auch von Berufsschulen aus dem Tertiärbereich, die auch auf der Suche sind. Ich denke, es ist ein Trend feststellbar in Schulen, dass der Raum immer stärker mitgedacht wird. Und man oft im Unterricht Schüler und Schülerinnen vor sich hat, die sich wenig oder kaum am Unterricht beteiligen. Und man einfach nach Lösungen sucht. Und das ist auch ein Teil des Kurmodells, dass es gerade jetzt in dieser Zeit dieses Angebot über den Raum macht. Und von daher finden wir es zunehmend auch auf der Sekundarstufe 1 statt. Dort haben wir einfach oft die Schwierigkeit, dass es mehrere Lehrpersonen sind, die den gleichen Raum nutzen. Und da braucht es den Wunsch, den Unterricht zu wechseln. Oder es ist die Möglichkeit, das Kurmodell über das Schulzimmer hinaus zu denken, ins Schulhaus. Und das macht natürlich auch die Alemannenschule, die ja sehr bekannt ist, die dann eben diesen anderen Ansatz wählt. Da wird die ganze Schule dann zum Lernraum. Und vielleicht im Kur-Modell, jetzt der Grundschulstufe, geben wir den Orten im Schulzimmer unterschiedliche Funktionen. An einem Ort findet der Input statt, an den anderen Orten die Verarbeitung. Und dann gibt es noch den Beratungstisch. Und das Ganze kann man jetzt über das Schulzimmer hinausdenken, in den Raum. Und dann gibt es möglicherweise Inputräume, Räume, die ausgestattet sind wie Großraumbüros, wo man sich auch zurückziehen kann. Es ist sehr wichtig auch, dass es stille Orte gibt, wo man wirklich konzentriert lernen kann. Oder Orte, wo jemand ist, wo man sich Beratung holen kann. Also da wird dann das Kurmodell aus dem Schulzimmer hinaus, aufs ganze Schulhaus dann gedacht.
Jetzt beginnt man ja solche Dinge nicht aus Jux und Dollerei, sondern man hat immer das Ziel vor Augen, dass es irgendwie Wirksamkeit im Lernprozess mit sich bringt. Wie kann man denn den Erfolg des Kurmodells messen? Welche Veränderungen sehen Schulen so typischerweise nach einigen Monaten oder vielleicht auch Jahren? Und welches Feedback bekommst du so von Schulen, die das Modell eingeführt haben? Welche Auswirkungen hat es auf Lernprozesse?
Ich denke vor allem Zufriedenheit der Lehrpersonen. Im Sinne von, ich arbeite nicht weniger, aber ich nehme mich wirkungsvoller wahr. Also es geht um die Selbstwirksamkeit. Oder darin, dass man die Schüler motiviert im Lernen erlebt. Und das sind alles so Dinge, die zusammen dann mit der Passung, die wir ja auch anbieten, dass Kinder auf ihrer Stufe lernen können. Es geht ja um erreichbare Lernziele für alle. Und damit auch um Lernerfolg, dass dieses Gesamtpaket eben mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit generiert als sehr wichtige Voraussetzung für Leistung. Und das wird ja auch im Konzept der positiven Bildung wird das auch beschrieben, dass es für Leistung eben auch Voraussetzungen braucht. Und bis anhin war man der Meinung, das könnte man über Druck und Noten erreichen, kurzfristig sicher ja, aber man verliert viel zu viele Menschen in diesem Prozess. Und wir können es uns eigentlich volkswirtschaftlich gar nicht mehr leisten, so viele Kinder zu verlieren auf diesem Weg.
Ich glaube, es ist ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, wir können es uns volkswirtschaftlich nicht leisten, Kinder zu verlieren. Da bin ich zu 100% bei dir. Welchen Mutmacher kannst du Schulen mitgeben, die sich auf den Weg machen wollen?
Ja, einfach, dass es einmal ihre Situation grundsätzlich verändert. Also man ist einmal weg, man bekommt eine neue Rolle, man erlebt die Kinder anders, man bekommt auch Möglichkeiten, aber das ist natürlich dann auch ein Entwicklungsweg zur Differenzierung. Und da stellt sich jetzt, wenn ich jetzt an den Klett-Verlag denke, auch die Herausforderung der Lehrmittel. Und die Lehrmittel werden dann oft nicht mehr als Programm gesehen im Kurmodell, sondern als Sammlung von Lernaufgaben. Und der Unterricht wird weniger dann ausgehend von einem Lehrmittel gedacht, sondern wo stehen meine Schüler aktuell und was ist der nächste Schritt? Was sind die Ziele, die ich erreichen möchte und welche Angebote machen mir die Lehrmittel dazu? Unterstützen mich dabei. Denn viele Lehrpersonen gehen von vielen Arbeitsblättern aus in die Differenzierung, das heißt noch mehr Arbeitsblätter, was die ganze Sache noch mehr erschwert und noch mehr Arbeit generiert. Und es braucht wie einen ganz anderen Blick auf Lernaufgaben. Wie kann ich ganz natürlich Situationen schaffen, authentische Lernsituationen, wo ein Kind den Sinn auch einsieht und wo kann ich wirklich Fortschritt erreichen. Und da spielt natürlich das Üben auch eine wichtige Rolle. Es ist keine Abkehr vom Üben, denn wenn wir Performance wollen, dann müssen wir auch üben. Aber es braucht erreichbare Lernziele.
Das ist wie im Sport, ohne Training kein Erfolg. So gehört das Üben, auch wenn es nicht immer Spaß macht und auch wenn es nicht immer intrinsisch motiviert erfolgt, dann trotzdem auch zum Lernerfolg dazu.
Ganz klar, man muss diese Erfolge dann eben auch ausweisen können und die Kinder müssen auch den Sinn des Lernens Nicht des Lernens grundsätzlich, sondern in dem, was wir jetzt machen, müssen sie erkennen. Dass man immer wieder auch Zeit aufwendet, den Kindern zu erklären, warum machen wir das, oder nachfolgend in der Reflexion, was weißt du mehr, wo kann dir das etwas bringen, wo kannst du es anwenden. Meaning wäre der Sinn des Lernens, auch als Teil für Motivation.
Und das zieht sich das ganze Leben durch, weil wenn man mal mit der Schule und dann vielleicht mit der Universität fertig ist, dann möchte man auch einen sinnerfüllten Beruf ergreifen und fragt sich ja auch, warum mache ich das und was erreiche ich dadurch und wo wäre ich wirksam und wo kann ich selbst wirksam sein.
Und es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, die Erstklässler, die jetzt in die erste Klasse gehen, die haben sehr gute Chancen, das Jahr 2100 zu erreichen. Dann sind sie nämlich 81. Und wenn die Lebenserwartung noch steigt in dieser Zeit, werden sie 2110 oder 20 noch leben. Das muss man sich mal vorstellen. Wie sieht das Leben aus in 50 Jahren, 2075? Im Jahr 2050. Wir wissen nicht, wie es in 5 Jahren aussieht.
Und das ist das Spannende an Bildung, oder? Wir müssen junge Menschen auf ein Leben vorbereiten, auf eine Welt vorbereiten, von der wir eigentlich gar nicht wissen, wie sie aussieht, von der wir gar nicht wissen, welche Berufe und Berufsbilder es mal geben wird. Und dann sind wir bei der Frage, welche Kompetenzen muss man jungen Menschen mit auf den Weg geben, damit sie gut vorbereitet sind auf die Welt. Gewisse Dinge weiß man, beispielsweise, dass Veränderung fester Bestandteil sein wird und dass die eher noch schneller erfolgen wird als in der Vergangenheit. Aber es ist natürlich schon ein weit offenes Feld und keiner von uns kann sagen, was im Jahr 2030 oder 2035 sein wird. Aber wie du richtig sagst, das Jahr 2100 ist ja noch ganz, ganz weit. Und wenn man jetzt denselben Zeitraum in die Vergangenheit zurückschaut und sich anschaut, wie die Welt damals funktioniert hat und wo wir heute stehen, dann kann man annähernd erahnen, dass diese Welt wahrscheinlich gänzlich anders ausschauen wird als die Welt, in der wir heute leben und in der wir heute junge Menschen in ihrer Bildungskarriere begleiten.
Und das schafft Frontalunterricht nicht mehr. Und ich sage immer, hört auf, im Versuch, diesen Unterricht noch zu verbessern. Da sind Bildungswissenschaftler immer noch daran und es braucht einen anderen Ansatz. Und das heißt, es spricht sehr viel auch für Wissen, für Orientierungswissen, es wird immer wichtiger, aber auch für die alle Kulturtechniken müssen gut eingeübt werden. Es braucht eine sichere Basis und deshalb auch einen ganz klaren Blick auf Grundanforderungen, Grundkompetenzen, die wir erreichen wollen und Kinder dann wirklich potenzialorientiert zu fördern über diesen Punkt hinaus.
Lieber Reto, bei Zeugnis Zukunft gibt es am Ende jeder Podcast-Folge immer noch 3 persönliche Fragen an den Gast. Auch für dich habe ich Fragen vorbereitet, bin schon sehr gespannt auf deine Antworten. Was ist aus deiner Sicht schwerer zu verändern, Räume oder Haltungen?
Haltungen.
Licht, Farbe oder Möbel, womit beginnt für dich Raumwirkung?
Sicher alle 3 Faktoren. Erstens einmal über den Raum, aber dann spielt eben auch Farbe und Licht eine wichtige Rolle.
Welcher Gegenstand gehört für dich unbedingt in jedes Klassenzimmer? Und auf der anderen Seite, gibt es einen typischen Gegenstand, den es in jedem Klassenzimmer gibt, auf den man eigentlich verzichten könnte?
Verzichten könnte man aufs Lehrpult, denn auch die Lehrperson hat dann möglicherweise freie Platzwahl oder wird sich vor allem dann an den Beratungstisch zurückziehen. Was es immer noch geben wird, ich denke, eine Wandtafel macht immer Sinn, ein Ort, wo man irgendetwas organisatorisch festhalten kann, macht Sinn.
Hat man ja im beruflichen Umfeld auch, in jedem Besprechungsraum steht eine Flipchart oder irgendwas, wo man Dinge zusammenfassen kann und visualisieren kann, macht doch durchaus Sinn.
Macht immer noch Sinn. Also nicht zurück zur Wandtafel und Kreidezeit. Aber wenn ich als Gegenstand, doch darauf wollte ich nicht verzichten.
Lieber Reto, vielen Dank für deine Einblicke in das Cura-Modell und auch deinen leidenschaftlichen Einsatz für bessere Lernräume. Du hast uns heute gezeigt, wie ein Raum vielfältig genutzt werden kann und damit letztendlich zum Lernerfolg beiträgt. Danke fürs Dabeisein und war sehr, sehr spannend.
Vielen Dank, Max, und ich habe mich gefreut jetzt auf dieses Gespräch.
Danke dir. Wenn ihr mehr über das Cura-Modell wissen wollt, dann schaut doch gerne mal auf der Webseite von Reto Döni vorbei oder auf seinem YouTube-Kanal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr dieses Modell oder andere innovative Konzepte in eurer Schule nutzt, dann freuen wir uns auch über eure Erfahrungsberichte. Schreibt dazu gerne in die Kommentare und empfehlt die Folge auch gerne weiter, wenn ihr Schulen und Lehrkräfte kennt, die vielleicht noch nichts vom Cura-Modell gehört haben. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.